Am Ende dieses Jahres blicken natürlich auch wir zurück, vor allem dorthin, wo viele andere sich nicht hinzublicken trauen. Besonders gilt dies für Themen, bei denen andere Sender sehr meinungsstark Position bezogen haben, anstatt vielleicht alle Seiten zu betrachten und allen Seiten zuzuhören. Dies gilt ganz besonders für die sogenannte Corona-Pandemie. Um es nochmal zu unterstreichen, beim Kontrafunk leugnet natürlich niemand die Existenz von SARS-CoV-2 oder seine Symptomatik. Wir nehmen an den Redaktionsbesprechungen auch in aller Regel ohne Aluhüte teil, aber wir schauen uns eben ganz genau die Zahlen und die Daten aus allen seriösen Quellen an und lassen vor allem unabhängige Fachleute zu Wort kommen, wie zum Beispiel den Facharzt für Labormedizin und den Molekularbiologen Professor Dr. Paul Kullen. Er leitet ein medizinisches Labor in Münster und unterrichtet an der dortigen Universität. Mit ihm möchte ich einen Rückblick auf die Aufarbeitung der Corona-Krise in diesem Jahr werfen. Herzlich willkommen, Professor Kullen.
Ja, herzlichen Dank.
Ich habe ja eingangs von der sogenannten Corona-Pandemie gesprochen, denn heute wissen wir aus offiziellen Zahlen, dass es während der Infektionsphasen eine Untersterblichkeit in Deutschland gab, auch eine Unterbelegung der Intensivbetten und die Übersterblichkeit erst mit der sogenannten Impfkampagne einsetzte. Was wissen wir denn heute über die Entwicklung der Sterbefallzahlen?
Es ist, wie Sie sagen, also es gab auf jeden Fall 2020 im ersten Jahr, ich möchte nicht mal Pandemie sagen, also im ersten Jahr der Corona-Zeit gab es keine Übersterblichkeit in Deutschland, vielleicht bei älteren Leuten im Dezember, aber das hat die Gesamtsterblichkeit des Jahres nicht geändert. In der ganzen Zeit war die Belegung der Krankenhausbetten mit Covid-Fällen bei 2% und nur 4% der Intensivbetten wurden auch mit Covid-Fällen belegt und insgesamt gab es weniger respiratorische Erkrankungen in Deutschland, als man sonst erwartet hätte. Also im Grunde genommen ist nichts passiert, aber seit der Impfung beobachten wir leider in Deutschland eine Übersterblichkeit in der Größenordnung. Da streiten sich die Fachleute genau, wie man sie berechnet, aber auf jeden Fall ist gesichert, dass es eine Übersterblichkeit gibt in der Größenordnung von 10%. Die auch leider 2023 zu beobachten war. Also das heißt, die Impfkampagne war im Wesentlichen 21 zu Ende und zwei Jahre danach beobachten wir eine erhebliche und unerklärte Übersterblichkeit in Deutschland in der Größenordnung von 10% und auch nicht nur in Deutschland, sondern eine solche Übersterblichkeit ist auch in Amerika zu beobachten, in England zu beobachten, in Frankreich zu beobachten, also in sehr vielen Ländern. Es gibt zwar einige Länder, die eine Ausnahme bilden, die keine Übersterblichkeit zeigen, zum Beispiel Schweden, aber insgesamt muss man sagen, dass in den meisten Ländern, wo sehr viel geimpft wurde, wir eine signifikante und immer noch anhaltende Übersterblichkeit sehen.
Woran sterben denn diese Patienten, die zu den 10% Übersterblichkeit gehören, am meisten? Was sind da die Symptombilder?
Das kann man nicht so sehen, weil das in dem Sinne nicht beobachtet wird. Also das scheint wirklich querbeet zu sein. Aber das Problem, was wir haben, ist, dass diese Übersterblichkeit nicht intensiv geforscht und untersucht wird. Also der Vorteil der Sterbezahlen ist, dass sie nicht fälschbar sind oder nicht manipulierbar sind, sage ich mal. Weil entweder ist man tot oder lebendig und man zählt einfach die Anzahl der Menschen, die verstorben sind. Sobald man auf die Ebene hinuntersteigt, dass man die Todesursachen versucht herauszubekommen, werden die Daten dann komplizierter. Und es gibt auch Hinweise, dass es Verschiebungen gibt innerhalb der Zuordnung der Todesfälle. Ich erinnere nur an die Debatte an oder mit Covid gestorben. Also alle, die einen positiven PCR-Test hatten in der Corona-Zeit, wurden als Covid-Todesfälle registriert. Obwohl wir wissen, dass in den meisten Fällen die eigentliche Ursache nicht die Virusinfektion war, sondern anderen Begleitkrankheiten, die der Patient hatte. Aber die Zuordnung dann in der Todesursache ist dann schwierig. Nach meinem Wissen ist die Frage im Moment nicht zu beantworten. Und das ist eine große Lücke. Und das ist das, was wir jetzt seit mindestens einem Jahr anprangern, dass man nicht nur in Deutschland, sondern auch international diese extrem signifikante Übersterblichkeit einfach hinnimmt und keine Anstalten macht, die Ursache herauszufinden oder auch eine Zuordnung der Todesfälle, wie Sie es gerade angesprochen haben, sauber herauszuarbeiten.
Dann blicken wir doch mal auf die nicht tödlichen Impffolgen. Es gibt ja auch Impffolgeschäden. Werden die denn erfasst und in welcher Art haben die sich entwickelt?
Nein, die werden auch nicht sauber erfasst. Also wenn man jetzt die Rhetorik der Bundesregierung folgt oder auch von unserem Gesundheitsminister, muss man sagen, dass alles im Prinzip Long-Covid ist. Und Post-Vax gibt es so gut wie nicht. Das ist auch ein großes Problem. Die Fälle werden natürlich an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Wir sehen, dass diese Impfstoffe, je nachdem, mit welchem anderen Impfstoff man sie vergleicht, die haben zwischen 10 und 1000 Mal mehr Nebenwirkungen als alle anderen Impfstoffe. Und eigentlich müsste man jetzt genau in die Tiefe gehen und versuchen, das herauszufinden. Wir beobachten bei diesen Impfstoffen, es imponieren zwei Sachen, die es bei anderen Impfstoffen nicht gab, bei Nebenwirkungen. Die eine Sache ist die Vielfältigkeit der Nebenwirkungen, die das Nervensystem, das Immunsystem, das Herz-Kreislauf-System, das Gerinnungssystem, also eine ganze Vielzahl von Körpersystemen beeinträchtigen können. Auf der einen Seite, das ist sehr ungewöhnlich, dass man so eine Vielzahl an Nebenwirkungen hat. Und die zweite Sache, die sehr ungewöhnlich ist, ist die Langlebigkeit der Nebenwirkungen, die auch nach Jahren persistieren und natürlich bis hin zu dieser Übersterblichkeit, die jetzt nicht zweifellos sozusagen, es ist kein Beweis, dass diese Übersterblichkeit von der Impfung kommt, aber es ist natürlich eine Arbeitshypothese, die es zu untersuchen gilt und die wird nicht untersucht. Also diese beiden Sachen, sowohl die Vielfalt als auch die Langlebigkeit, das ist was Neues und auch natürlich die Anzahl. Sowas haben wir bei Impfstoffen bisher nicht annähernd beobachtet.
Das ist ja auch ziemlich überraschend, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass die US-Impffolgenstatistik gezeigt hat, dass in den Jahren vor der Impfkampagne im Jahr im Durchschnitt 160 Menschen an Impffolgen verstorben sind, über alle Impfstoffklassen hinweg. Bei einem Volk von fast 330 Millionen Menschen. Und das ist angestiegen mit dem Einsetzen der Impfkampagne auf über 12.000. Da ist es doch äußerst verwunderlich, dass die deutsche Bundesregierung da nicht drauf reagiert.
Das ist tatsächlich so. Und die Zahlen aus Amerika zum Beispiel, wir haben eine Übersterblichkeit in Amerika oder in England, die man sonst, muss man leider sagen, in diesen Ländern nur im Kriegsfall gesehen hat. Also das ist eine Größenordnung wie die Anzahl an Menschen, die im Zweiten Weltkrieg, also die Zivilisten gestorben sind oder in Amerika, im Vietnamkrieg. Das heißt, wir haben sehr hohe Sterbezahlen, die unter normalen Bedingungen alle Alarmglocken lauten lassen müssten, wo man genau hingucken müsste, was ist dann die Ursache. Aber es geschieht nichts, sondern es wird beschwichtigt und es wird so getan, als ob das alles nicht stattfinden würde. Und das ist das, was am meisten imponiert. Das Interessante an diesen Impfstoffen ist, dass die Geschichte nicht aufhört. Das heißt, auch nach zwei Jahren entdecken wir Ungereimtheiten oder Probleme mit diesen Impfstoffen. Das ist auf der einen Seite die Tatsache, dass diese Impfstoffe mit DNA aus Bakterien verunreinigt sind. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, dass wir festgestellt haben, dass die Bauweise dieser Impfstoffe sozusagen auf der ganz tiefen molekularen Ebene zu Problemen führt, die man vorher nicht vorhergesehen hat und die zu großen Problemen führen können und die nie untersucht worden sind. Und teilweise muss man sagen, was die DNA-Verunreinigung angeht, wenn man zurückblickt, kann man feststellen, dass in den EMA-Dokumenten spätestens Ende 2020, glaube ich, hat die EMA von diesem Zustand Erkenntnis erlangt. Aus den Pfizer-Dokumenten wissen wir das. Aber das ist erst der Öffentlichkeit bekannt geworden, als Anfang dieses Jahres, ich glaube, es war April, ein Forscher in Amerika, Kevin McKernan heißt es, in seinem Privatlabor per Zufall diese DNA-Verunreinigung entdeckt hat. Das ist inzwischen von vielen anderen bestätigt worden weltweit. Nun ist es aber so, dass kein Arzt, der diese Impfstoffe verwendet hat, und erst recht kein Patient, das überhaupt wusste, Und wir wissen aber, dass die EMA und damit das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland, also die Europäische Arzneimittelagentur und das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland, davon hätten Kenntnis haben müssen. Und davon haben sie kein Wort gesagt. Und jetzt, als das da herauskam, hat man dann beschwichtigt und hat man gesagt, och, das wird wahrscheinlich nichts machen. Und zuletzt gab es dann am 12. Dezember einen Beitrag im Mitteldeutschen Rundfunk, wo meine Kollegin Frau Professor König in Magdeburg auch das nachgewiesen hat in 5 verschiedenen Impfdosen. Und dann hat das Paul-Ehrlich-Institut, man hat versucht, Frau Professor König in Verruf zu ziehen. Man hat die versucht, ihre Methoden in Verruf zu ziehen. Und dann hat das Paul-Ehrlich-Institut gesagt, ja, okay, da kann es vielleicht eine Fehlmessung sein wegen der Lipid-Nanopartikel. Aber das Interessante an diesem Beitrag war, dass der MDR versucht hat, bei 20 Laboren in Deutschland eine Nachmessung bewerkstelligen zu lassen. Es ist ihnen nicht gelungen, auch nur ein Labor in Deutschland zu finden, was bereit war, diese Messung zu machen. Und auch das Paul-Ehrlich-Institut hat auf die Herstellerangaben verwiesen, aber hat selber keine Anstrengungen unternommen, die Daten von Frau König zu überprüfen. Und wenn man nicht geglaubt hat, was Frau König gesagt hat, hätte man das sehr leicht selber überprüfen lassen können. Und dann wäre natürlich die Sache geklärt. Stattdessen hat man Frau König diffamiert und nichts gemacht. Das ist doch sehr seltsam.
Überprüfen ist da ein sehr, sehr gutes Stichwort. Es gab ja dieses Jahr im Landtag Brandenburg einen Corona-Untersuchungsausschuss auf Initiative der AfD-Fraktion, vor dem der ehemalige RKI-Chef Lothar Wieler vernommen wurde. Ich war da selbst auch anwesend. Die meisten Antworten, die er gab, waren, dass er sich nicht erinnern könne oder dass etwas nicht seiner Aussagegenehmigung unterläge. Ebenso wurde vernommen Frau Dr. Keller-Stanislawski vom Paul-Ehrlich-Institut, die eingeräumt hat, dass das Pi von der Anzahl der gemeldeten Impfnebenwirkungen völlig überrumpelt war. Waren Sie mit den Aussagen der beiden zufrieden?
Nein, überhaupt nicht. Und wir wissen inzwischen, dass Herr Wieler eigentlich nicht das Sagen hatte, sondern es gab, so wie ich informiert bin, einen Bundeswehrgeneral, der eigentlich die Fäden in der Hand hielt und die Entscheidung getroffen hat, was auch sehr merkwürdig ist. Nein, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Man muss sich jetzt Folgendes vorstellen. Es haben in Deutschland 80% so in etwa der Bevölkerung sich impfen lassen. Viele dieser Menschen wollten das, aber einige hätten vielleicht Bedenken gehabt, aber der Druck, sich impfen zu lassen, war enorm. Und wenn die Regierung einen solchen Druck aufbaut, dann muss die Regierung ihre Sache absolut sicher sein. Und wenn es dann Probleme gibt, auch wenn man vielleicht diese im Vorfeld nicht hätte wissen können, aber man weiß jetzt, dass es die gibt, dann ist die Bundesregierung verpflichtet, alle Maßnahmen in Bewegung zu setzen, damit dieses Problem geklärt wird, damit den Leuten, die jetzt diese Nebenwirkungen haben, damit ihnen geholfen wird und damit es eine Entschädigung gibt. Und vor allen Dingen ist es sozusagen für die Hygiene der Bundesrepublik politisch sehr wichtig, dass diese Sache gelöst wird. Ich habe ein Bild davon in meinem Kopf. Wir haben jetzt mit der Nichtaufarbeitung der Corona-Geschichte als Land, als Gesellschaft, haben wir jetzt einen Stein im Schuh. Und wir können vielleicht versuchen, dass wir diesen Stein ignorieren und versuchen wir das irgendwo woanders im Fuß, dass es nicht so weh tut. Aber dieser Stein wird arbeiten. Und wenn wir diesen Stein nicht herausnehmen und nicht aufarbeiten, werden wir irgendwann mal eine Verletzung am Fuß haben. Dann werden wir irgendwann mal eine Infektion haben, irgendwann mal ein Gangren haben und irgendwann mal werden wir den Fuß verlieren oder vielleicht daran sterben, weil dieses Problem wird nicht weggehen.
Die Corona-Aufarbeitung und die Folgen der Impfkampagne werden uns als Gesellschaft noch länger beschäftigen. Da ist ein Stein im Schuh und wir werden diesen Schuh ausschütteln müssen, wenn wir nicht langfristige Probleme bekommen wollen, sagt Professor Dr. Paul Kullen, Facharzt für Labormedizin und Molekularbiologie. Vielen Dank und alles Gute fürs neue Jahr.
Ja, vielen Dank auch für Sie. Alles Gute.